Ja, dann würde ich sagen, wir starten wieder mit dem zweiten Teil. Wir haben den Apostel Paulus ja verlassen vorhin in seinem Kampf um die Geschwister in Kolossee. An dieser Stelle, wo wir uns über die Irrlehre, die dort herrscht, Gedanken gemacht haben. Wir haben dafür die erste Stunde verwendet. Das war mir auch ganz wichtig, einfach um den Hintergrund zu haben, weil sich dann viele Inhalte des Kolosserbriefs vor diesem Hintergrund ganz anders erschließen. Wenn wir jetzt in den Kolosserbrief gehen, vielleicht noch zu dieser Irrlehre, die in Kolossee sich breit gemacht hat, ein oder zwei Ergänzungen. Ich wurde in der Pause gefragt und da ist mir das wichtig geworden, das nochmal zu betonen. Diese Irrlehre, wenn ich von diesen jüdischen Überlieferungen geredet habe, dann möchte ich das natürlich unterscheiden. Natürlich gab es Dinge, die Gott für die Juden angeordnet hat im mosaischen Gesetz. Bestimmte Themen, die sie tun sollen, bestimmte Dinge, die sie tun sollen. Aber wenn ich diese Dinge überhöhe und die zum heilsentscheidenden Kriterium mache, dann habe ich an dieser Stelle eine Irrlehre. Wenn ich sage, du musst, damit du gerettet wirst oder damit du die Fülle des Segen hast, dich noch beschneiden lassen, du musst dieses oder jenes festhalten, du musst den Sabbat halten, dann gehe ich am Ziel dessen vorbei. Oder dann schaffe ich eine Irrlehre, weil ich am Kern des Glaubens vorbeilehre. Das Zweite ist, dass natürlich neben dieser Überhöhung des mosaischen Gesetzes es natürlich auch dazu kam, dass Sondergebote ihren Einzug gehalten haben. Wir denken an die Pharisäer mit ihren Überlieferungen, wenn wir da einmal hineinschauen, die ja dann auch durch das, was sie selber an Geboten gebracht haben, Gottes Gebote völlig ausgehebelt haben. Das war ja eins der großen Probleme. Wir denken an das Beispiel, das der Herr Jesus selber aufgreift im Markus-Evangelium oder auch im Matthäus-Evangelium, wo er den Pharisäern vorwirft, wie sie durch ihre Gesetze und Gebote, die sie gegeben haben, dazu führen, dass Gottes Gebot sogar übertreten wird. Das Beispiel, du sollst Vater und Mutter ehren, und auf der anderen Seite dieses Gebot der Pharisäer natürlich mit Blick auf die gute Chance, das eigene Einkommen etwas zu vergrößern und zu steigern, zu sagen, wenn ich es für den Tempel gebe, dann brauche ich es nicht mehr meinen bedürftigen Eltern geben. Das ist natürlich dann kein wirklicher Gottesdienst. Auch da haben wir wieder, nach außen schaut das alles immer fromm aus. Und genau das haben wir gesehen, ist ja das große Problem dieser Irrlehren auch im Kolossee. Nach außen, so eine nach außen getragene Demut, Anbetung der Engel. Ich habe Visionen, aber ich stelle am Ende etwas neben Jesus. Das ist so dieser Hintergrund der Probleme im Kolossee. Und vor diesem Hintergrund macht Paulus jetzt eins. Er schreibt den Geschwistern in Kolossee einen Brief. Und dieser Brief lässt sich ganz einfach in zwei Hälften teilen. Das ist fast identisch zum Epheserbrief. Und auch der Inhalt. Und wenn wir den Epheserbrief und den Kolosserbrief nebeneinander legen, dann sind die ganz, ganz ähnlich gestrickt. Die hatten auch ähnliche Probleme. Das ist interessant. Wobei in Ephesus der Schwerpunkt auf heidnischen Irrlehren lag. Da war ja der Tempel der Artemis. Und damit das Zentrum dieses okkulten Götzendienstes an der Artemis. Und in Kolossee, haben wir gesehen, ist der Schwerpunkt auf einer mystisch verklärten, so würde ich es mal beschreiben, jüdischen Irrlehre, die Einzug gehalten hat in die Gemeinde. Aber das Rezept dagegen ist am Ende das gleiche. Im Epheserbrief macht er Christus in besonderer Weise groß und im Kolosserbrief auch. Das Interessante ist aber in beiden Briefen, dass es nicht nur bei dieser Verklärung des Christus bleibt. Wie im Epheser, so auch im Kolosserbrief, gibt es zwei Hälften. Im Epheserbrief ist es exakt so, wir können Kapitel 1 bis 3 lesen und die haben immer ein Thema, in Christus und durch Christus. Und wenn wir mal all diese Stellen im Epheserbrief markieren, dann kommen wir irgendwo auf über 30 Stellen, was ich alles in Christus habe und was ich durch Christus bin. Das muss man sich mal farblich markieren und anfangen, dafür einfach zu danken. Und dann kommt Kapitel 4, Vers 1, der Epheserbrief hat ja 6 Kapitel, und dann macht Paulus die Konsequenz draus. Nun aber. Und genau das Gleiche erlebe ich im Kolosserbrief auch. Zwei Kapitel, wo mir jetzt in besonderer Weise vor Augen gestellt wird, was ich in Christus habe. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, Jesus will ja nicht, dass dieser Reichtum nur kostenlos ist, aber dafür umsonst. Sondern er will dadurch mein Leben verändern. Und wenn wir in Kapitel 3 einmal hineinschauen, dann hat Paulus hier, und das ist wichtig, wenn wir so einen Brief lesen, das nennt man ein Strukturwort, oder? Wie beginnt Kapitel 3, Vers 1? Darf jemand schauen, was ist das entscheidende Wort? Wenn ihr nun, nun ist so ein Strukturwort. Im Epheserbrief fängt Kapitel 4, Vers 1 an, nun aber ermahne ich euch. Und hier heißt es auch, wenn ihr nun mit dem Christus auf, das heißt, das ist jetzt alles geschehen für euch und jetzt soll die Konsequenz draus kommen. Und so kann man den Kolosserbrief in zwei Hälften einteilen, die Kapitel 1 und 2 und die Kapitel 3 und 4. In Kapitel 1 und 2 der Schwerpunkt darauf, was Christus für mich gemacht hat, die Kapitel 3 und 4 den Schwerpunkt darauf, was das jetzt für Auswirkungen in mein Leben hinein haben soll. Und mit diesem Blick und dem Blick auf diese Irrlehren wollen wir jetzt einmal in diesen Kolosserbrief etwas tiefer noch einsteigen. Es wird manche Perle geben, die wir liegen lassen müssen, weil die Zeit dafür nicht reicht. Aber wir wollen trotzdem versuchen, ein paar dieser Schätze im Kolosserbrief jetzt gemeinsam zu heben. Und was wollen wir machen, wenn wir so einen Schatz gehoben haben? Was darf man dann tun? Ich vergleiche das Bibellesen immer gern mit dem Dagobert Duck. Ne? Der eine oder andere kennt es sicherlich schon, diesen Vergleich. Ne? Wer von euch hat gerne Donald Duck gelesen, der darf jetzt die Hand heben. Es gibt keine Aufzeichnung. Ne? Sehr schön. Also, der Silas. Ich nehme den Silas raus. Silas, ne? Was macht der Dagobert am liebsten zum Entspannen? Der badet im Geld. Der hat da diesen großen Speicher und da hat er so ein Sprungbrett und da geht er drauf und dann springt er rein und taucht in seine Schätze ein. Ha, herrlich. Na? Und genau das wollen wir tun, wenn wir jetzt den Kolosserbrief studieren. Oder? Dann werden wir sehen, wie Gott uns Schätze vor Augen malt, die wir in Jesus haben. Na? Und da bleiben so viele dieser Schätze einfach liegen, weil wir nicht hineinspringen, weil wir da nicht eintauchen. Na, wie kann ich denn eintauchen in die Schätze, die Gott uns in Christus geschenkt hat? Wie mache ich das? Ja, und dann? Dann sehe ich diesen Schatz. Aber wie tauche ich jetzt ein? Und wie nehme ich es an? Im Glauben, aber wie mache ich das ganz praktisch? Indem ich danke. Indem ich einfach anfange, dafür zu danken. Und da stehen wir Schätze in der Bibel, da stehen wir daneben und denken sich, ja, das ist doch in meinem Leben gar nicht so. Aber wenn es da steht, dann ist es so. Und dann kann ich anfangen zu danken, oder? Na, werden wir dann sehen im Kolosserbrief, gibt es genau dieselben Schätze. Und in dem Moment, das ist wie wenn der Dagobert von seinem Sprungbrett nicht nur hineinschaut in das Geld. Na, Bibellesen ist wie ich schaue in diesen Geldspeicher rein. Aber wenn ich jetzt anfange zum Danken, dann ist es der Sprung hinein. Und Bibellesen ist so oft steril und tot, weil wir oben am Brett stehen bleiben und nur auf die Schätze schauen. Aber wir tauchen nicht ein. Lasst uns hineintauchen, indem wir danken für das alles, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Und so beginnt nun auch der Kolosserbrief, ne? Nachdem Paulus sich vorgestellt hat in den ersten zwei Versen. Was ist das Erste, was Paulus tut? Vers 3 in Kapitel 1. Er dankt. Na, ganz genau, er dankt. Und das ist ja ein Thema, das sich durch den ganzen Kolosserbrief zieht. 7-mal gerade der Dank. Na? Das Thema Geheimnis kommt immer wieder vor, das Thema der Erkenntnis kommt immer wieder vor. Na? Das gibt so ein paar Refrains und ein Refrain ist der Dank. Für was dankt Paulus hier am Anfang des Kolosserbriefs? Da heißt es, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten. Das heißt, der Grund seines Dankes ist wer? Was ist der Grund seines Dankes? Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Warum dankt er? Für wen? Für was?
Dass Menschen Christus zum Glauben.
Ja, dass die Kolosser zum Glauben gefunden haben. Na, das ist ein herrlicher Grund. Na, der dankt für die Geschwister. Und er dankt für ihren Glauben, er dankt für ihre Liebe. Und von dieser Liebe hat er erfahren durch den Epaphras. Der stellt an uns auch eine interessante Frage. Na, die Kolosser waren also bekannt für ihren Glauben und ihre Liebe, die sie haben, was steht hier, zu?
Allen Heiligen.
Ach, das ist interessant. Sind wir auch bekannt für unseren Glauben und unsere Liebe zu allen Heiligen? Ist unser Problem nicht ganz oft ein ganz anderes? Na, dass wir Liebe haben für wen? Also die wir mögen. Ne? Die einen lieben wir, die wir mögen, die anderen nicht. Und wen mögen wir denn so im Allgemeinen am liebsten? Aber uns selbst, ja, genau. Ne? Also, ne? Das ist, und wenn ich mit mir selbst am Ende bin, ne? Wen mag ich vielleicht noch?
Kinder,
ne? Und glaubenstechnisch geht man in die Gemeinde hinein. Wen mag man denn da so am meisten? Die genauso denken wie wir. Na, nun ist ja das Feld der Heiligen ein bisschen größer. Und das ist ja auch nicht ganz verkehrt, ne? Am Ende, wenn man vor so einem schönen Garten steht und da wäre bloß ein Rosentyp drin und den dafür 50 Mal, ist der Garten dann noch schön? Eher nicht, der ist dann ein bisschen langweilig. Ne? Und so hat Gott das auch gemacht. Ne? Die Gemeinde ist wie so eine bunte Blumenwiese. Da wächst ganz viel Verschiedenes. Sehen wir? Danken wir, haben wir Liebe für alle Heiligen. Seht ihr? Sehe ich überhaupt in den anderen, die vielleicht anders denken, noch Heilige? Wie sehe ich denn den Bruder oder die Schwester? Seht ihr, das ist eine große Herausforderung. Bitte, das heißt nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen müssen. Das wäre eine sonderbare Liebe, die alles hinnimmt und alles gut und richtig macht, oder? Alles aus allem so ein Einheitsbrei macht, die alles gut und richtig heißt. Das ist nicht eine Liebe, oder? Aber ich kann auch lieben, wenn ich nicht derselben Meinung bin. Vielleicht hat dann die Art, wie die Beziehung gelebt wird, bestimmte Begrenzungen. Das ist auch wichtig. Ne? Wir können nicht mit allen Dingen mitgehen in der Gemeinde. Und das macht Paulus ja auch, dass er bestimmte Dinge auch abgrenzt in seinen Briefen. Aber die Frage ist dann, wie tue ich's? Die Frage ist, wie sehe ich den anderen? Da ist ein Paulus, der an die Philipper schreibt und sagt, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Tue ich das? Sehe ich wirklich den anderen höher als mich selbst? Und jetzt bitte denkt man nicht an irgendeinen Bruder oder eine Schwester, die halt aufgrund dessen, was sie so im Reich Gottes gemacht haben, vielleicht einen ganz hohen Stellenwert haben, sondern denkt man mal genau an die anderen. Achte ich die höher als mich selbst? Und da merkt man, das fällt uns, wenn wir ehrlich sind, oft sehr schwer. Aber da war eine Gemeinde, die war bekannt für ihre Liebe, die sie zu allen Heiligen haben. Und das darf ein Merkmal sein. Wir Christen sind in dieser Welt für viele Dinge bekannt. Für was sind Christen so bekannt in dieser Welt? In manchen Kreisen war es früher Rock, Zopf, Birkenstock. Ich habe schon gemerkt, im Allgäu ist das weniger bekannt. Da muss man in andere Regionen gehen. Der Silas grinst ein bisschen, vielleicht kennt er das noch. Ne? Das war so, das ist ein Christ. Wofür sind wir Christen noch bekannt?
Das Regelwerk.
Ach, das Regelwerk. Tu nicht dies und tu nicht das. Aber wofür sollten wir bekannt sein? Für unsere Liebe. Der Herr Jesus sagt, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Bitte, das ist nicht die Auflösung der anderen Dinge. Ja, das ist ja vieles davon ist richtig. Lasst uns das Richtige weiterhin tun. Und es gibt Dinge, die kann ein Christ nicht mitmachen. Und es darf ruhig auch in der Welt gesehen und erkannt werden, oder? Das ist alles in Ordnung. Aber über allem ist die Frage, kennt man uns für unsere Liebe? Das ist eine große Herausforderung. Na? Paulus dankt für die Kolosser mit Blick auf ihren Glauben, gell? Liebe die, und betet jetzt in diesen ersten Versen für die Kolosser, ne? Die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsen ist, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Das heißt, was ist geschehen bei den Kolossern? Ab wann hat dieser Wandel bei den Kolossern stattgefunden, für den sie jetzt bekannt sind? Als was geschah? Ja. Ab wann ist das geschehen, wofür sie jetzt bekannt sind? Was hat sie verändert? Was kam zu ihnen? Die Wahrheit Gottes, und zwar worin? Was steht hier? Jawohl, sie haben das Evangelium gehört und Paulus nimmt einen interessanten Begriff in den Mund. Das Wort? Nein, was steht hier? Das Wort der Wahrheit. Und das ist ganz wichtig. Jetzt gehen wir wieder an die Situation in Kolossä zurück. Da waren ja Menschen, die haben Sonderoffenbarungen bekommen, oder? Die sprachen von Offenbarungen, von Visionen, von Anbetung der Engel. Aber hier ist das Wort der Wahrheit. Und das darf ich wissen. Gottes Wort ist Wahrheit, sagt der Herr Jesus. Und das ist unveränderliche Wahrheit. In einer Zeit, in der wir leben in einer sehr komplexen Welt, man gebraucht gerne den Begriff VUCA, vielleicht hat das mal jemand gehört. VUCA, das kommt aus dem Militärischen eigentlich und das ist jetzt in die Wirtschaft eingezogen, das beschreibt die Welt, wie wir sie heute haben. Das V steht für Volatility. Wir haben eine Welt, da ist alles im Wandel, ganz, ganz schnell, oder? Wir haben im einen Moment eine Krise und im nächsten Moment wieder ein Hoch und dann kommt schon wieder die nächste Krise. Und das geht immer, immer schneller. Okay? Das U steht für Uncertainty. Durch diese ständigen Wechsel ist unsere Welt unsicher geworden. Das ist das, was wir alle erleben. Was wird kommen? Wie geht es weiter? Es geht so schnell auf und ab. Das schafft eine große Unsicherheit. Ne? Das dritte, C steht für Complexity. Okay? Diese Welt ist so komplex geworden. Und damit passiert etwas, dieses A steht für Ambiguity. Ne? Damit passiert etwas in dieser Welt, nämlich die Menschen, alles wird mehrdeutig. Kann ich in so einer komplexen Welt noch genau erkennen, was wahr, was richtig, was falsch ist, oder? Ne? Man befragt ganz viele und immer wieder kommt man zu anderen Entscheidungen, zu anderen Blickwinkeln und es wird immer undurchsichtiger und undurchdringlicher. Und mitten hinein in all diese Verwirrung und Chaos darf ich eines wissen. Das hier ist und bleibt für alle Zeit Gottes Wahrheit. Das wird sich nie ändern. Egal, was die Leute dagegen ins Feld führen, die Bibel ist das Wort der Wahrheit. Und das ist wichtig für die Kolosser vor dem Hintergrund dieser Irrlehren, die sich breit machen. Und das ist wichtig auch für uns heute, dass wir das im Blick haben. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn ich Wahrheit erkennen will, wo muss ich hinschauen? Einfach nur da rein. Okay? Und dann mich nicht in philosophischen Diskussionen verlieren. Die können manchmal, das war ja das Problem auch in Kolossä, das kommt alles sehr weise, sehr klug daher. Und auch heute gibt es viele philosophische Diskussionen über Gottes Wort, auch in den frommen Kreisen. Bitte, da wollen wir uns nicht drin verlieren. Für wen hat Gott die Bibel gegeben? In allererster Linie. Das sind nicht viele Mächtige und Herrliche aus dieser Welt. Verstehen wir? Der Gott hat die Bibel doch so gemacht, dass sie auch der einfache Mensch verstehen kann. Da muss ich mich nicht in philosophischen Streitigkeiten verlieren. Da bin ich wahrscheinlich schon auf dem Holzweg. Das heißt nicht, dass wir uns keine Gedanken machen sollen, bitte. So habe ich es nicht gemeint. Und es gibt auch manches Thema, das ein bisschen komplexer ist in der Bibel. Ja, auch das gibt es. Aber wenn wir anfangen, uns in diesen philosophischen Gedankengebäuden zu verlieren, dann können wir über eins sicher sein. Das kann nicht der richtige Weg sein. Hier ist das Wort der Wahrheit. Und das ist wichtig. Und dieses Wort der Wahrheit, das Paulus nun erlebt, das bringt Frucht und wächst. Das ist ein lebendiges Wort und das ist auch in unserem Leben so. Wenn wir wollen, dass unser Leben nun Frucht bringt, dann braucht es einfach nur eins, nämlich Gottes Wort. Der Herr Jesus vergleicht es mal sehr schön im ersten Psalm, oder? Da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und denkt darüber nach 5 Minuten an jeden Morgen. Tag und Nacht, oder? Das heißt, dass Gottes Wort mich immer wieder beschäftigt, oder? Und dann, wenn mich Gottes Wort beschäftigt, was wird dann sein? Der wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, nicht nur ein Bächlein, nicht nur ein Rinnsal. Da ist die Fülle an Wasser. Und was passiert mit so einem Baum? Auch der wächst und der bringt Frucht. Na, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Bitte, auch Frucht braucht Zeit. Auch in unserem Leben. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Seht ihr, genau das darf ich dann erleben. Ja? Die Maria, die ist ja immer ein wunderschönes Beispiel. Gell? Wenn wir im Allgäu am Sonntagnachmittag einen Spaziergang machen, dann finden wir das Allgäuer Wappentier in großer Menge auf Allgäus Wiesen herumlungern, ne? Die braune Milchkuh. Ne? Und was macht die so an einem Sonntagnachmittag? Die Wiederkäut. Die liegt irgendwo und käut wieder. Die holt das, was sie in der Früh gefressen hat, nochmal hoch und lässt sich nochmal durch den Kopf gehen. Seht ihr? Und genau so dürfen wir es geistlich machen, oder? Dass wir zu geistlichen Wiederkäuern, wir sehen mal eben Allgäu, da haben wir ein wunderbares Vorbild die ganze Zeit vor Augen, ne? Dass wir das, was wir in der Früh lesen, am Nachmittag wiederkäuen. Verstehen wir? Dass wir immer wieder darüber nachdenken und es bewegen. Und wir werden erleben, wie Gottes Wort in unserem Leben genau diese Kraft entfaltet. Wie es anfängt, Frucht zu bringen und zu wachsen. Ne? Gottes Wort wächst in der ganzen Welt und bringt Frucht. Und das tut's auch in uns und auch in den Christen in Kolossä. Aber es gab einen Punkt. Paulus sagt, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört, das heißt, sie mussten es hören. Damit Gottes Wort die Kraft in ihrem Leben entfalten kann, mussten sie es hören. Damit sie gläubig werden, mussten sie Gottes Wort hören. Evangelisation heute mit Pantomime und irgendwelchen Häkelkursen. Na, verstehen wir? Am Ende braucht es Gottes Wort, damit ein Mensch zum Glauben kommen kann. Und wenn wir Gottes Wort nicht verkündigen, dann kann auch kein Glaube entstehen. Die Kolosser mussten es hören und die Menschen heute müssen es auch hören. Na? Von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Das heißt, was haben sie gemacht? Sie haben Gottes Wort gehört und dann haben sie Sie haben erkannt, sie haben Gottes Wort für sich angenommen. Na, dieses Wort, das hier für Erkennen steht, bedeutet letztlich, da steht Epignosis. Na, das bedeutet, das ist eine Verstärkung nochmal des Ganzen, das beinhaltet den Gedanken einer persönlichen Beziehung, in die ich eingegangen bin. Das beinhaltet dieses Wort. Das heißt, sie haben Gottes Wort gehört und sie sind in eine Beziehung dazu getreten. Und es ist eben nicht so, wie es ein Karl Barth gesagt hat. Na, auf die Frage, wann er errettet wurde, hat er gesagt, vor 1927 Jahren auf Golgatha. Nein, ich bin nicht per se errettet, nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist eine Lüge. Sondern Errettung wird wirksam in dem Moment, wo ich in diese Beziehung trete, wo ich das tue, was die Kolosser auch gemacht haben, wo sie es erkannt haben, wo sie in diese Beziehung getreten sind, wo ich mich entscheide, jawohl, ich will Jesus glauben. Da beginnt Errettung. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das galt für die Kolosser und das gilt auch für uns heute. So wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch euch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Und jetzt geht dieses Gebet des Paulus noch weiter. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Das heißt, Paulus tut jetzt was für die Kolosser. Er hat von der Gemeinde in Kolossä gehört. Und was beginnt er von dem Tag an, da er von ihnen gehört hat? Er betet und bittet für sie. Und Gebet ist neben dem Dank ein weiteres Wort, das sich durch den Kolosserbrief wie ein roter Faden zieht. Nämlich insgesamt kommt diese Begrifflichkeit 6-mal vor. Was bedeutet denn beten in der Bibel? Wir reden mit Gott. Ne? Sehr gut. Was bedeutet Gebet aber tiefergehend in der Bibel? Hören. Hören, ja, genau. Was bedeutet, wo kommt denn Gebet das erste Mal vor? Wo ist das erste Mal Gebet erwähnt? Wo wird Gebet erfunden? Nein? Bitte?
Bei Abraham?
Ich behaupte noch früher. Wo wird, genau, da ist Anbetung das erste Mal erwähnt bei Abraham. Wo wird Gebet das erste Mal in der Bibel erwähnt? Nach Kain?
Bei dem Opfer.
Nein. Bei diesem Mann. Enosch. Wer war denn Enosch oder Enoch? Wer war das? Wer war Enosch?
War das der Bruder von Kain?
So, ja, Bruder nicht mehr ganz, aber er war verwandt. Wer war sein Vater? Jawohl, danke. Der Vater war Seth. Ach, der Seth war der Bruder von Kain und Abel. Okay. Seth heißt Ersatz. Seth trat an die Stelle des Kain, an die Stelle des Abel, nachdem Kain den Abel ermordet hatte. Na? Und jetzt ist ganz interessant. Der Seth bekommt auch wieder einen Sohn und der heißt Enosch. Und jetzt gibt es im Hebräischen zwei Begriffe für den Menschen. Oder mehrere, aber diese zwei an dieser Stelle. Der eine ist Adam. Und Adam bezeichnet den Menschen als den vom Erdboden genommenen. Da steckt der Gedanke für die rote Erde, für das Rot mit drin. Na? Enosch ist auch ein Begriff für den Menschen, aber es bezeichnet den Menschen in seiner Hinfälligkeit. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, als der Enosch die Bühne der Welt betrat, da heißt es, in dieser Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, was haben die Menschen also begriffen? Was haben die Menschen begriffen? Der nennt seinen Sohn Enosch, der hinfällige, schwächliche Mensch. Was haben die Menschen begriffen? Dass sie Gott brauchen. Dass ihr Leben ohne Gott zugrunde geht. Dass ein Leben hinfällig ist, ohne den lebendigen Gott. Und was haben sie gemacht? Sie haben angefangen, den Namen des Herrn anzurufen. Da wird das erste Mal das Gebet erwähnt in der Bibel. Da fing der Mensch an zu beten. Das heißt, im Bewusstsein seiner eigenen Schwachheit, im Bewusstsein seiner eigenen Leere kommt er zu Gott. Seht ihr, und genau das macht Gebet aus. Im Griechischen ist das hier proseuchomai. Das ist der Begriff für Gebet im Griechischen. Und das ist ganz interessant. Das heißt, die Menschen haben begriffen, wir sind hinfällig. Wir brauchen den lebendigen Gott und sie beginnen, zu Gott zu kommen. Wie viel hat der Mensch damit zu bringen im Gebet?
Nichts.
Nichts, überhaupt gar nichts. Und genau das ist der Gedanke von proseuchomai, von diesem griechischen Wort. Pros bedeutet zu jemandem oder etwas hin. Und Euchomai bedeutet einfach bitten.
Das heißt, ich komme zu jemandem mit meiner Bitte. Das heißt, wie viel habe ich zu bringen?
Nichts.
Das macht Gebet aus. Dass ich mit leeren Händen vor Gott trete. Das ist Gebet. Dass ich Jesus in die Bedürftigkeit meines Lebens lasse. Wie sehen wir Menschen oft Gebet? Da muss ich mir was vor Gott erarbeiten. Na, da kann ich den Arm Gottes bewegen. Kann ich wirklich den Arm Gottes bewegen durch Gebet? Wer ist dann Gott? Wer sitzt dann plötzlich auf dem Thron? Ich. Verstehen? Der Gedanke ist schon richtig. Na, natürlich, Gott sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, bitte. Gell? Das ist schon richtig. Ne? Aber wir müssen das in den richtigen Kontext stellen. Ich kann nicht durch Gebet Gott zwingen, etwas zu tun. Und Gebet ist vielmehr, dass ich ihn hineinlasse in meine Bedürftigkeit. Da braucht es auch nicht viele Worte. Ne? Ich habe 5 Kinder. Ne? Wenn so ein kleines Kind, also jetzt sind sie ein bisschen größer, 3 sitzen hier, ne? Jetzt können sie das gut formulieren, aber wenn so ein kleines Kind mit 2 Jahren kommt und einen Apfel will, dann kommt da noch nicht ein ganzer Satz wie, Papa, könntest du mir bitte einen Apfel schneiden, ihn schälen und in kleine Stücke schneiden? Da kommt vielleicht, Papa, ich habe Hunger. Papa, Hunger, Apfel. Ja. Und dann weiß der Papa, was er zu tun hat. Die Mama weiß es besser. Ja. Na, verstehen wir? Und so ist es mit Gott auch. Ich muss da nicht lange Reden machen. Ich muss nicht alles erklären und erläutern. Ich darf ihn einfach hineinlassen in meine Bedürftigkeit. Na? Da ist der alte Bengel. Ja, von dem gibt es ein schönes Erlebnis, an das ich immer denken muss, wenn ich über Gebet rede. Der war an Silvester mit einem Bruder unterwegs und der Bruder hat sich darauf gefreut. Sie durften in derselben Stube übernachten. Na? Und hat er sich gedacht, jetzt erlebe ich mal, wie der alte Bengel betet, wenn er abends ins Bett geht. Und dann ging der alte Bengel am Abend vor seinem Bett auf die Knie. Und dann sagt er, gell, Vater, es bleibt alles, wie es ist. Amen. Und ist ins Bett gegangen. Na? Und dann hat er gesagt, er hat so viel Vertrauen und so viel Nähe und so viel Beziehung und Tiefe rausgesprochen. Das ist Gebet. Wie ein Kind mit seinem Vater. Seht ihr, Paulus ist auch leer. Na, er hat nichts. Er weiß um die Bedürftigkeit der Kolosser. Und jetzt legt er einfach die Kolosser vor Gott nieder. Er ist es ja, der allen Mangel ausfüllen kann in Herrlichkeit. Und das macht er. Und darin wird er nicht müde. Damit hört er nicht auf. Ne? Ich habe nicht aufgehört, für euch zu beten und zu bitten. Und worum bittet er? Was sagt er hier? Vers 9. Damit ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das ist herrlich. Die Sätze des Paulus, na, die haben es in sich. Und wenn wir da manchmal nicht alles verstehen, macht es nichts. Der Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, dass er alle Briefe des Apostel Paulus gelesen hat und darin ist manches schwer zu verstehen. Na? Also, wenn wir da auch an so einen Punkt kommen, befinden wir uns also in guter Tradition. Aber wir wollen es versuchen, ein wenig zu verstehen, was hier steht. Paulus bittet jetzt darum, ne? Er legt die Kolosser vor Gott nieder im Gebet, er bittet für sie, er legt ihren Mangel nieder und er bittet, dass sie erfüllt werden. Womit? Was ist sein Wunsch? Was soll sie erfüllen?
Die Erkenntnis seines Willens.
Jawohl, die Erkenntnis seines Willens. Das heißt, ne? Dass sie wirklich eins werden mit seinem Willen, dass sie Gottes Willen immer tiefer erkennen und begreifen, dass Gottes Wille sie ganz erfüllt. Und ich darf mir einmal die Frage stellen, was erfüllt denn mich und mein Denken? Was beherrscht meine Gedanken? Und vielleicht darf ich einfach anfangen, mit einem Paulus zu beten, für mich und für die Geschwister um mich herum, dass Gott uns erfüllen möge mit der Erkenntnis seines Willens. Woraus kommt diese Erkenntnis? Erfüllt sein möge mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht. Ja, das ist es. Na, die Philosophie haben wir vorhin gesehen. Da ging es ja um Weisheit. Die haben gesagt, ihr müsst dieses und jenes tun. Das klang weise, das klang klug. Nein, da geht es um göttliche Weisheit. Und die soll uns erfüllen. Denn je weiser ich werde, umso mehr begreife ich, was Gottes Wille wirklich ist. Oder? Und das ist ganz interessant. Wenn wir einmal bitte aufschlagen an dieser Stelle den Jakobusbrief in Kapitel 3. Dann malt uns Gott hier durch den Jakobus
zwei Formen der Weisheit vor Augen. Jakobus Kapitel 3. Und das darf gerne mal jemand vorlesen, nämlich Verse 15 und bis 17.
Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt.
Da redet der Jakobus von zwei verschiedenen Formen sozusagen von Weisheit. Eine Weisheit von oben und eine Weisheit von unten. Na, und diese Weisheit von unten, sagt er, die ist irdisch. Die ist auf die Erde bezogen. Die ist sinnlich, oder? Psychisch, so kann man auch übersetzen. Die ist emotional, das fühlt sich toll an. Aber es geht am Ende am Ziel vorbei. Die ist teuflisch. Na? Das ist nicht die göttliche Weisheit. Diese emotionale, irdische Weisheit, die gespeist ist, ne, aus Pseudo-Quellen, ne, aus pseudo-weisen Quellen, ne, die ist am Ende eine teuflische, eine dämonische Weisheit, so sagt der Jakobus. Und daneben gibt es aber, und die führt am Ende wozu? Die führt zu Neid, zu Streit, zu Zerrüttung. Ne? Das sind die Früchte dieser Weisheit. Aber daneben gibt es eine Weisheit von oben. Und jetzt ist es interessant. Was ist göttliche Weisheit zuallererst? Was steht hier?
Rein.
Da steht, die ist zuallererst rein. Und das ist ein großer Punkt. So dann friedsam. Wie rumdrehen wir oft die Weisheit? Was ist bei uns die oberste Maxime? Der Friede. Also nicht der Friede, sondern, ne? Also, ne? Das ist der Friede. Das ist die oberste Maxime. Ne? Dass alles in Frieden, und das ist heute ganz, ganz wichtig. Jeder soll leben und glücklich werden nach seiner Fasson. Das hat in die Gemeinden Einzug gehalten. Ne? Friede, Freude über allem. Aber das ist nicht göttlich. Das müssen wir wissen. Göttliche Weisheit ist zuallererst rein. Und rein bedeutet in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Das ist göttliche Weisheit. Und dann kann nicht an allen Stellen immer alles friedlich sein danach. Das ist das, was der Herr Jesus ganz klar vorausgesagt hat. Bitte, wir sollen danach trachten, mit jedermann in Frieden zu leben. Das macht die Bibel ganz deutlich. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann, oder? Das ist etwas, was wir tun sollen. Danach sollen wir uns ausstrecken. Das ist wichtig. Aber die oberste Maxime ist, dass es rein ist. Das ist, was wir leben und tun, was wir entscheiden, was wir denken, in Übereinstimmung ist mit dem Willen Gottes. Tut es das? Na, das ist eine große Herausforderung. Paulus betet darum, dass die Kolosser jetzt erfüllt werden, ne? Letztlich mit Erkenntnis seines Willens in all dieser Weisheit und geistlichen Einsicht. Das heißt, dass sie geistliche Wahrheiten begreifen. Darüber werde ich weise und darüber werde ich Gottes Willen erkennen können. Dann kann ich auch Situationen beurteilen und weiß, was ist Gottes Wille in dieser Situation. Und dann kann ich logischerweise auch das Richtige tun. Und genau das schreibt Paulus. Na, um würdig, Vers 10, des Herrn zu wandeln. Und das ist das, was Gott gefällt. Zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk. Und jetzt ist spannend. Fruchtbringend und wachsend. Das hatten wir doch gerade eben schon mal, nämlich wo? Was war auch fruchtbringend und wachsend? Das Wort Gottes, oder? Hatten wir gerade eben, gell? Das in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist. Ne? Das heißt, genau so soll es jetzt in unserem Leben auch gehen. Und damit merke ich, wodurch werde ich weise, wodurch erkenne ich seinen Willen, wodurch bekomme ich Einsicht in geistliche Dinge. Was brauche ich dazu? Das Wort Gottes. Und genau das ist der Schlüssel. Verbringe ich Zeit mit Gottes Wort. Wer keine Zeit mit Gottes Wort verbringt, wer nicht über Gottes Wort nachdenkt, der wird am Ende auch ein Problem haben, geistliche Einsicht zu bekommen. Der wird ein Problem haben, wirklich weise zu werden. Na, es steht nicht in der Bibel, wie viel Zeit ich damit verbringen soll. Aber ist Gottes Wort für mich etwas, womit ich mich fülle, was ich in mich hineintanke? Dann werde ich erleben, wie Gottes Wort in mir Frucht bringt und wächst. Wie es mein Denken und damit mein Leben verändert, oder? Und wie es mir hilft, gell? Vers 10, wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Hier steht für diese Kraft ein interessantes Wort. Da steht im Griechischen Dynamis. Und Dynamis, na, das kennen wir auch. Woher kennen wir das Wort? Dynamit. Na, was passiert mit Dynamit? Was macht das? Das sprengt. Ne? Das hat in sich eine Kraft und wenn das entzündet wird, dann sprengt das auf. Und Dynamis bezeichnet eine in mir wohnende Kraft. Das heißt, tanke ich Gottes Wort in mich hinein, dann werde ich in mir gekräftigt mit Dynamis, mit aller Kraft. Die Veränderung geht von innen nach außen. Das ist der Schlüssel. Wir Christen wollen ja gerne ein anderes Leben führen, aber wir scheitern immer wieder daran. Und wir setzen oft an der falschen Stelle an. Na? Also, der Silas muss nochmal herhalten, weil er hier vorne bei mir ist. Es sind die gefährlichsten Plätze, Silas. Ne? Stell dir vor, Silas, du baust dir ein nettes Häuschen. Ja? Schönes Haus im Grünen, schöner Rasen. Gell? Am nächsten Morgen, das Haus ist fertig, der Rasen eingesät, denkst du dir in der Früh, ha, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich trinke schönen Kaffee. Oder trinkst du lieber Red Bull? Kaffee ist gut. Also, trink einen schönen Kaffee. Na, auf meiner Terrasse, der Silas geht raus, holt sich eine Tasse Kaffee, setzt sich in seinen Liegestuhl, die Sonne scheint und er blickt auf seinen Rasen. Ist da ein Maulwurfshügel? Hey, mitten in deinem neuen, schönen, so penibel eingerichteten und eingesäten Rasen. Der Silas geht in die Garage, da hat er noch einen schönen Vorschlaghammer, na, und plättet den Maulwurfshügel. Na, Liegestuhl, Kaffee raus, Kaffee trinken, alles gut. Am nächsten Morgen, Silas steht auf, Kaffee geholt, raus auf die Terrasse, 2 Maulwurfshügel. Der Silas, Kaffee weggestellt, Vorschlaghammer geholt, Maulwurfshügel eingeplättet, wieder rein in den Liegestuhl, Kaffeetasse her, trinken, alles gut. Am nächsten Morgen, Silas steht auf, Kaffeetasse, 3 Maulwurfshügel. Der Silas, Vorschlaghammer, Kaffeetasse, Liegestuhl. Nächster Morgen, Kaffeetasse, Silas, Terrasse, 4 Maulwurfshügel. Irgendwann hat der Silas keinen Bock mehr. Überlegt sich, ob er vielleicht Maulwürfe züchtet. Was ist das Problem des Silas? Jawohl, er bekämpft nur die Hügel, aber nicht die Ursache. Und genau das ist unser Problem als Christen. Wir wollen ein anderes Verhalten, wir wollen anders leben, aber wir bekämpfen immer nur die Auswirkungen statt die Ursache. Und jetzt schreibt Paulus, ihr müsst innerlich erfüllt werden. Der Silas müsste den Maulwurf jagen und wir Christen brauchen in unserer Gedankenwelt Veränderung. Und die erfahren wir, wenn wir anfangen, Gottes Wort in uns hineinzutanken. Das wird unser Denken verändern. Und wenn mein Denken sich verändert, dann verändert sich mein ganzes Handeln. Gell? Dann verändert sich mein Handeln. Das heißt, damit kriegen wir auch die Maulwürfe in unserem Leben unter die Füße. Na? Das heißt nicht, dass wir dann alles perfekt haben, gell? Aber das ist der Schlüssel zur Veränderung. Frucht bringen und wachsen, gekräftigt, Vers 11, mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Und jetzt kommt etwas zu allem Ausharren und aller Langmut. Das ist es, was Gottes Wort nun bewirkt. Ausharren und Langmut. Was ist der Unterschied zwischen Ausharren und Langmut? Wenn wir zwei Begriffe, Ausharren und Langmut, was ist der Unterschied?
Ausharren ist passiv.
Okay. Was ist der Unterschied? Schon mal ganz gut. In beiden bin ich ein Stück weit passiv und doch auch aktiv. Eigentlich ist es ganz einfach. Im Griechischen stehen zwei verschiedene Worte. In der Luther-Übersetzung wird beides manchmal mit Geduld übersetzt und das ist es auch. Na? Ausharren ist die Geduld in schwierigen Situationen. Das Wort beinhaltet den Gedanken, dass ich drunter bleibe unter einer Sache. Langmut ist die Geduld, nicht in schwierigen Situationen, sondern mit schwierigen Personen. Und beides wird uns begegnen. Wir werden schwierige Personen haben in unserem Umfeld und wir werden schwierige Situationen haben. Und für manche Leute in unserem Umfeld sind wir die schwierigen Personen. Na? Das gibt's auch. Gell? Und jetzt darf ich lernen als Christ, in diesen Situationen einfach auszuharren oder mit den anderen Personen Langmut zu haben, Geduld zu haben, auch wenn sie schwierig sind. Das ist etwas, da fehlt uns als Menschen die Kraft. Das macht Jesus jetzt in uns und durch uns. Das ist diese Kraft in uns, oder? Und dieses Ausharren und Langmut sollen wir tun, was sagt Paulus hier, Vers 12, mit Freuden. Ja, wie harren wir denn aus? Wie haben wir denn Langmut mit schwierigen Personen? Meistens mit so einer Mädchen. Ja, verstehen wir. Und Paulus sagt, dass wir lernen dürfen, auszuharren und Langmut zu haben mit Freude. Das kommt aber nicht, das kann ich selber nicht machen, sondern wo kommt diese Freude wieder her? Ja, durch die Danksagung, das ist das, was er jetzt anschließt, gell? Dass ich blicke auf all die Schätze, die ich in Jesus habe und anfange dafür zu danken. Seht ihr? Und dann verändert sich mein Blick. Und dann erlebe ich diese Kraft. Ich fühle mich mit Gottes Wort und ich erlebe diese Kraft von Gottes Wort in mir, der mich fähig macht, auch dann noch Freude zu haben. Na? Wie es in dem Lied heißt, in dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. In dir, wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Oder? Seht ihr, das kann nur Gott machen, in uns und durch uns. Aber das ist ein Leben. Das ist ein ganz anderes Leben als das Leben der Menschen um uns herum. Und das kriege ich nur durch Jesus. Das macht Paulus den Kolossern klar. Darum bittet er. Das heißt, der Schlüssel war, dass sie erfüllt werden innerlich mit seinem Willen. Und das ist am Ende eine Übereinstimmung mit seinem Wort. Lasse ich mich von Gottes Wort füllen, dann werde ich erleben, wie Jesus mir auch in den schweren Situationen wieder neu Freude schenkt. Und dass er mir auch mit schweren Personen wieder neu Freude schenkt. Bitte, das ist nicht wie ein Lichtschalter, den ich umlege. Das braucht manchmal auch Zeit und auch das erleben wir in der Bibel. Und die müssen wir uns und auch den anderen Menschen zugestehen. Aber wir werden erleben, Jesus wird es tun. Ja? Danksagend dem Vater, da haben wir es wieder, gell? Der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Das heißt, Gottes, und das darf jetzt sein, in all diesen Situationen dürfen wir lernen, einfach zu danken dem Vater, wozu für, dass er uns tüchtig gemacht hat zu dem Anteil der Erbe der Heiligen am Licht. Gell? Wir waren ja nicht tüchtig, aber Gott hat's getan. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da können wir nur noch staunen und danken. Vater, dass du das an mir gemacht hast. Dass du mich tüchtig gemacht hast fürs Erbteil. Dass du mich errettet hast aus der Gewalt der Finsternis. Dass ich nicht mehr diesen Elementen der Welt dienen muss. Und dass du mich versetzt hast in das Reich deines Sohnes. Des Sohnes deiner Liebe. Und jetzt schwenkt Paulus. Jetzt ist er beim Sohn angekommen und das ist ja das Thema des Kolosserbriefs. Und jetzt beginnt er in den Versen bis Vers 23 die ganze Herrlichkeit, die wir in Christus haben. Und wer Christus ist, schon mal den Kolossern ein erstes Mal vor Augen zu malen. Da heißt es, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Das heißt, in Jesus habe ich nicht nur Vergebung, sondern ich habe in ihm auch Erlösung. Und das ist ganz wichtig. Oder was ist der Unterschied zwischen Erlösung und Vergebung? Erlösung, jawohl. Aber die Vergebung Jesu ist auch einmalig. Wenn, er hat mir einmal vergeben, alles.
Ich würde sagen, die Vergebung bezieht sich auf eine konkrete Sünde. Also ich vergebe jemandem etwas Bestimmtes. Mhm. Und die Erlösung war eigentlich den Loskauf vom Gericht quasi als Gesamtpaket. Mhm.
Okay, das heißt, jetzt kommen wir schon in die richtige Richtung. Das heißt, die beiden Gedanken zusammenbringen, ne? Vergebung, natürlich, Vergebung bezieht sich nicht bloß auf eine einzige Sache, sondern Vergebung bedeutet, meine Sünde ist vergeben, die ist weggenommen, das ist bezahlt, oder? Als Jesus Christus auf Golgatha stirbt, ruft er aus, Johannes 19, es ist vollbracht. Und diesen Satz hat man unter Steuerquittungen gefunden, der bedeutet es so viel wie, es ist vollständig bezahlt. Vergebung bedeutet, es ist weggegeben, meine Schuld ist weggenommen. Aber wenn Gott uns nur vergeben hätte, dann hätten wir noch immer ein Problem, nämlich welches? Was wären wir immer noch? Wir wären immer noch Sünder. Seht, ich möchte euch das an einem Beispiel verdeutlichen. Na? Ich nehme euch beide wieder her, jetzt dürfen beide herhalten. Na? Also, wir stellen uns mal vor, wir brauchen noch einen Freiwilligen hier. Stefan, ich nehme dich, du bist ganz hinten. Na, stellt euch mal vor, der Stefan ist schwer krank. So krank, dass er an seiner Krankheit stirbt. Jetzt stellen wir uns vor, der Noah kann Tote zum Leben erwecken. Das ist ja eine Bombensache, sagen wir uns. Na? Stefan ist krank, stirbt an seiner Krankheit. Wir rufen den Noah an und sagen, Noah, komm mal vorbei, wir haben ein Problem, der Stefan ist tot. Na, der Noah kommt vorbei, sagt, kein Problem. Ich kann ja Tote zum Leben erwecken. Erweckt den Stefan zum Leben. Was haben wir jetzt? Was hat der Stefan jetzt? Leben, aber was wird wieder passieren? Was ist er immer noch? Der ist immer noch todkrank. Der wird wieder dran sterben. Na, jetzt drehen wir die Sache um. Wir haben den Silas. Der Silas hat natürlich eine Gabe, die der Noah nicht hat. Der Silas kann Krankheiten heilen, aber na, das ist ein Upgrade. Nein, das ist ein Downgrade. Er kann nicht Tote zum Leben erwecken. Na? Der Stefan ist todkrank. Wir wissen um den Silas, der kann Kranke gesund machen. Wir rufen ihn an, Silas, komm schnell vorbei, du musst den Stefan heilen. Der Silas setzt sich sofort ins Auto, hat leider ein paar Kilometer, bis er ankommt, ist es schon zu spät. Jetzt kann er zwar den Stefan gesund machen, aber was bleibt der Stefan? Tot. Na, mal einen gesunden Toten. Seht ihr? Und so ist es, wenn Jesus nur vergeben hätte, dann wären wir immer noch Sünder. Verstehen? Dann wären wir immer noch tot in unseren Sünden. Dann ist zwar die Sünde weg, aber wir sind immer noch tot. Und wenn Jesus nur erlöst hätte, dann wäre die Sünde ja immer noch da. Jesus muss beides tun. Erlösung ist Loskauf. Erlösung bedeutet, er hat mich neu gemacht. Ich bin freigekauft, oder? Mit Jesus beginnt ein ganz neues Leben. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Jesus hat am Golgatha bezahlt für meine Sünde. Und er hat mich losgekauft von der Macht der Sünde. Ein Mensch, der zu Jesus kommt, ist nicht mehr ein Sünder, sondern ja, ein Heiliger. Ah, ein Heiliger, der sündigt, ja, aber er ist heilig. Verstehen wir? Jesus hat beides gemacht. Er hat die Sünde vergeben und er hat uns losgekauft. Wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferweckt in ein neues Leben. Verstehen wir das? Ja? Und Paulus malt es jetzt hier den Kolossern vor Augen. Er sagt, schaut her, was ihr da habt in Jesus. In ihm habt ihr Erlösung und ihr habt Vergebung der Sünden. Gell? Und dann geht er weiter, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir können Gott nicht sehen, aber in der Bibel wird uns Jesus vor Augen gemalt. Und wenn ich Jesus sehe, dann weiß ich, so ist der Vater. Seht ihr, als der Philippus ihn einmal fragt, da sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. So ist er. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Na, und das ist auch wichtig. Erstgeboren kann zwei Gedanken beinhalten in der Bibel. Entweder man ist der Erstgeborene im Sinne von einer biologischen Geburt, der Erste, der geboren wurde. Und deswegen gehen manche an dieser Stelle her und sagen, na, dann ist Jesus ja auch geschaffen. Ist halt der Erstgeborene. Das ist natürlich Blödsinn. Na, denn Gott ist ewig und Jesus ist auch ewig. Und das macht das Johannesevangelium schon in den ersten Versen ganz deutlich. Denn dort heißt es, dass nichts geschaffen wurde, was nicht durch ihn geschaffen wurde. Das heißt, in Jesus ist alles geschaffen, dann ist er selber keine Schöpfung. Er ist Gott von Ewigkeit und in Ewigkeit. Ohne Anfang und ohne Ende. Das muss uns klar sein. Das heißt, wenn hier vom Erstgeborenen steht, dann kann das sich nicht auf eine biologische Reihenfolge beziehen, sondern er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Was hat ein Erstgeborener noch im Vergleich zu seinen anderen Geschwistern? Der hatte Vorrechte, der hatte eine Sonderstellung. Gell? Und manchmal war der Erstgeborene am Schluss gar nicht der biologisch Erstgeborene. Denken wir nur mal an Manasse und Ephraim, als der Jakob die segnet, vertauscht er die Hände und macht den eigentlich Erstgeborenen zum Zweiten und den Zweitgeborenen zum Erstgeborenen. Erstgeburt im Alten Testament beinhaltet immer auch den Gedanken einer Sonderstellung. Und die hat Jesus. Er hat Sonderrechte. Er ist über aller Schöpfung. Denn er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Ne? Und dann begründet Paulus das. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Das heißt, in den Himmeln und auf der Erde. Alles, was existiert, ist durch Jesus ins Leben gerufen worden. Und wenn jetzt die Kolosser Leute haben, die auftreten und sich damit brüsten, wie sie Engel anbeten und wie sie in Visionen von Engeln Dingen erfahren, dann möchte ich ihnen zurufen, sagt Paulus hier, und sagt, hey Leute, ganz ehrlich, all diese Engel sind am Ende auch nur von Jesus erschaffen. Ja, wenn ich Jesus selber habe und direkt zu ihm gehen kann, was soll ich mich dann mit den Engeln abgeben? Das macht gar keinen Sinn mehr. Verstehen wir? Das ist der Hintergrund, warum Paulus das jetzt gerade im Kolosserbrief beschreibt. Leute, ihr habt doch Jesus. Und wenn ihr Jesus habt, dann braucht ihr den ganzen anderen Kladderadatsch nicht mehr außenrum. Er hat die Engel geschaffen. Verstehen wir? Das ist wie wenn ich eine Einladung, ne? Eine Möglichkeit habe, mit dem amerikanischen Präsidenten, vielleicht will die gerade gar keiner annehmen, Aber es gab Zeiten, da war das auch mal anders mit dem amerikanischen Präsidenten, ne? Der scheinbar mächtigste Mann dieser Erde. Ne? Wir haben da eine Einladung hin, ne? Und dann kommen wir da hin und dann steht sein Hofdiener vor uns und dann begnügen wir uns damit, mit dem Hofdiener zu reden über amerikanische Außenpolitik. Dabei könnte ich beim Präsidenten mit einer Tasse Kaffee sitzen. Das ist dumm. Seht ihr, Jesus hat doch all diese Engel geschaffen, wir sind nur Geschöpfe. Jesus ist der lebendige Gott und wir haben doch ihn, was brauche ich dann noch all das andere? Das malt er den Kolossern hier vor Augen und auch uns. Jesus alleine reicht, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. In den Himmeln, das heißt in der unsichtbaren Welt, genauso wie in der sichtbaren, gell? Seines Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Das heißt, all diese Dinge müssen am Ende Jesus dienen. Das ist das große Ziel. Und das heißt, wenn ein Leben nicht auf Jesus ausgerichtet ist, dann verfehlt es das Ziel. Und was ist das Wort für Zielverfehlung? Sünde. Das ist Sünde. Ich lebe am Ziel vorbei. Als Uli Hoeneß 1976 im EM-Finale gegen die GSSR den Elfmeter in den Nachthimmel von Belgrad geschossen hat, da war es völlig unwichtig, ob der Elfmeter 2 Zentimeter oder 2 Meter über die Latte des Tores geht. Ziel verfehlt ist Ziel verfehlt und die Deutschen haben das Finale verloren. Verstehen wir? Wenn ich nicht für Jesus lebe, dann verfehle ich mein Ziel. Wenn ich etwas gebrauche, nicht nach dem, wie es gedacht ist, was wird passieren? Es wird kaputt gehen, oder? Man sieht es heute nicht mehr mal im Fitnessstudio, manche wissen das, heute ist mein Bauch größer als mein Bizeps. Und in diesem Fitnessstudio, da hatte ich einen schönen Sauger und ich erinnere mich immer an eine nette Geschichte, als mal so ein Milchshake, den die Jungs da trinken, damit der Bizeps noch ein bisschen größer wird und der Bauch gleich mit. Der fiel auf den Boden, das Glas zerplatzte, ich kam, da war so ein schöner Teppichboden und habe das versucht aufzuputzen und dann lagen überall diese kleinen feinen Scherben und wenn man dann über den Teppichboden geht mit einem Lappen, dann springen die Scherben nach oben und man hat die im Finger. Das war sehr unangenehm und ich habe mir gedacht, ach, ich habe ja da so einen schönen Vorwerkstaubsauger stehen. Hab den geholt und habe mal aufgesaugt. Das ging natürlich nicht lang gut. Was ist passiert? Der Staubsauger war kaputt. Wenn ich mir ein paar Minuten Gedanken gemacht hätte oder in meiner jugendlichen Unwissenheit vielleicht mal die Bedienungsanleitung zu Rate gezogen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich erkannt, dass da drin steht, dass man nasse Sachen nicht damit aufsaugen sollte. Wenn ich etwas außerhalb dessen benutze, wofür es gedacht ist, geht es kaputt. Wenn ein Leben nicht für Jesus lebt, dann geht es kaputt. Das ist einfach so. Durch ihn und für ihn ist alles geschaffen und er ist vor allen, heißt es. Das heißt, er ist über allen. Er ist ja der Erstgeborene der Schöpfung. Es geht nur um ihn. Und alle Dinge bestehen durch ihn. Das ist ein Satz, der ist ganz wichtig in jeder Seelsorge. Am Ende werden die Dinge nur heil, wenn es um das Kreuz und zu Jesus geht. Alle Dinge bestehen nur durch ihn. Das ist herrlich. Sie bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes. Jetzt machen wir dann gleich Pause. Den Abschnitt machen wir noch fertig. Der Versammlung. Das heißt, was für die ganze Schöpfung gilt, gilt auch für die Versammlung. Er ist der Herr. Er ist das Haupt des Leibes. Das heißt, von ihm aus lebt die ganze Versammlung. Was anderes brauchen wir nicht. Der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Er hat die Gemeinde ins Leben gerufen, indem er der Erste war, der aus den Toten zurückkehrte, um nie mehr zu sterben. Und wir werden eines Tages mit ihm aus den Toten zurückkehren, um nie mehr zu sterben. Wir haben ja schon hier ewiges Leben. Und wenn diese äußere Hülle zerfällt, verstehen wir, dann haben wir den Tod final überwunden. Ist das nicht herrlich? Aber er ist der Erstgeborene, der Anfang, der über allem steht. Er hat diese Bresche hineingeschlagen in die Macht des Todes, durch die wir alle ins Leben strömen dürfen. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. An der Stelle müssen wir jetzt fast unterbrechen, sonst dauert es zu lang. Das machen wir dann im nächsten Punkt fertig. Machen wir eine kurze Pause und behalten wir diesen Blick auf Jesus, der über allen steht, durch den alles gekommen ist und für den alles ist und in dem alles Bestand hat. Das malt Paulus den Kolossern vor Augen und zeigt ihnen damit schon, wenn ich diesen gewaltigen Jesus habe, dann brauche ich daneben nichts anderes mehr. Amen.